Ganz herzlichen Dank, das waren die Hofackers. Wir wissen es ja, Beatis Hofsingers oder Ackergrillen. Wir danken, dass Sie uns so gut eingestimmt haben. Und jetzt allen ein ganz herzliches Grüß Gott. Vor 14 Tagen war ich in Ostfriesland und dort habe ich an euch gedacht. Und ich dachte, als Mitbringsel müsste ich doch einen schönen Witz aus Ostfriesland mitbringen. Und ich habe dort einen Eingeborenen gefragt, sagen Sie mal, wie viele Ostfriesenwitze gibt es denn überhaupt? Und dann schaut er mich groß an und sagt, es gibt überhaupt keine. Alle sind Wahrheit. So habe ich keinen mitgebracht und es ist auch kein Witz, dass der oder jene direkt neben Ihnen sitzt. Sagen Sie doch dieser Witzfigur. Ein ganz herzliches Grüß Gott. Vorne und hinten. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Danke. Danke. So ist es auch kein Witz, dass wir heute einen bekannten Gastprediger unter uns haben. Freunde, was für eine Persönlichkeit. Er ist nicht nur Predigtmacher, er ist nicht nur Büchermacher, er ist nicht nur Liedermacher, sondern seit neuestem ist er auch Fernsehmacher. Er spricht das Wort zum Sonntag. Eigentlich wollte ich diese Sendung übernehmen, weil ich in Sachen Mattscheibe gut drauf bin. Aber die Beleuchter und so sagten, sie hätten mit meinem Kopf zu große Reflexionsprobleme und sagten, ihm seine Perücke sei besser. Nun, so sei's drum, wir freuen uns und begrüßen diesen neuen PKP, nämlich Pantoffelkino-Pastor, den wir frei Haus geliefert bekommen. Mit einem herzlichen Beifall hier unter uns. Um ihn ganz würdig begrüßen zu können, besann ich mich auf meine Reimkunst, die natürlich auf der Höhe eines Goethe sein müsste. Wir wissen ja, dieser Genius hat folgende Zeilen geprägt. Über allen Gipfeln ist Ruhe. In allen Wipfeln spürst du kaum einen Hauch. Die Vöglein schweigen im Walde. Warte nur balde, ruhest du auch. Freunde, um nicht zu straucheln, habe ich mich daran angelehnt. Mit folgenden Zeilen für Peter Strauch gedichtet. Über allen Bänken ist Ruhe. In allen Nischen riechest du der Füße Rauch. Der Eisler ist noch der Alte, warte nur balde, jetzt kommt der Strauch. Aber bevor er kommt, wollen wir doch miteinander singen. Uns sammeln, uns ausrichten auf den Herrn, der die Mitte dieses Gottesdienstes ist, nämlich Jesus Christus. Wir singen Lied Nummer 2. Herr, wir wissen, dass du lebst heute in unserer Zeit. Lied Nummer 2.
Oh,
Und nun beten wir miteinander und im Wechsel Psalm 34 in der Mitte dieses verteilten Blattes. In gewohnter Weise die Gruppe 1 hier unten im Schiff, Gruppe 2 der Chor und die Empore. Wir stehen auf und beten. Ich will den Herrn loben allezeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude, und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn hielt sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn trauet. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Reiche müssen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Nun hören wir wieder unseren Chor.
Oh. Es ist schön, dass Jesus alle Zeit mit uns geht und immer bei uns ist, aber Nachfolge kann auch ins Leiden hinabführen. Das ist Leben vielleicht in ganz anderem Maße, die Christen in einem anderen Teil Deutschlands, von denen haben wir unser nächstes Lied. Weit, weit ist der Weg und die Sonne brennt so heiß, doch Herr, er führt zu dir und dafür lohnt sich Mühe und Schweiß.
Yeah.
Lachen und glücklich sein, das war ich auch nach dem letzten Opfer. Wir haben ja gebeten für die Kirgisen in Afghanistan, für diese Leute, Bibeln, die über Licht im Osten dorthin kommen. Ich dachte, wenn ich so an die jungen Leute denke, wenn die reingreifen, da gibt's einen Batzen. Und ich dachte so, es könnten meinem Gefühl nach 10.000 Mark werden. Letztes Mal wurde geopfert 10.045 Mark plus 20 Pfennig. Ganz herzlichen Dank für dieses großartige Opfer. Ja. Und heute habe ich einen mitgebracht. Das ist nicht der Strauch, das ist der Missionar Kreis, der gerade hier ist, der sonst arbeitet in Irian Jaya in Indonesien. Dort bei den Urstämmen, dort bei den Steinzeitmenschen. Und ich möchte drei kurze Fragen an ihn stellen, bevor er heute Abend unser Opfer mitnimmt. Erstens, wieso bist du dorthin gegangen?
Ja, ich habe eigentlich kein Interesse an der Missionsarbeit im eigentlichen Sinne gehabt. Aber ich wollte eigentlich immer offen und bereit sein, wenn ich gerufen würde, dann auch zu gehen. Und irgendwann hat ein Missionar, der in Irian Jaya gearbeitet hat, vielleicht kennen ihn welche, Helmut Benz, bei mir angerufen und gesagt, ich glaube, du bist der richtige Mann, da solltest du hingehen. Mich hat es aber unheimlich mitgenommen, denn ich war gerade in der Jugendarbeit begeistert bei der Sache und habe gar nicht so sehr gern meinen Platz verlassen. Aber ich habe mit dem Jakob gebetet, ich lasse dich nicht, Herr, wenn du mir nicht klare Antwort gibst. Und dann hat jemand auf der Straße zu mir gesagt, du Bruder Kreis, solltest 10 Jahre in die Missionsarbeit gehen, ohne dass er irgendwas wissen konnte.
Ausgezeichnet, er ist gegangen. Was war dein schönstes Erlebnis? Ein paar Sätze.
Wir sind seit 6 Jahren im Hochland in Irian Jaya und was mich am meisten beeindruckt, ist eigentlich, dass Menschen, die so zu sind, wie unsere Yalis, zu im Kannibalismus, zu in Geisterangst, Heidenangst vor den Geistern, zu in ihrem Ahnenkult, zu in jeder Art, auch verschlossen für Fremdes, dass dort Gott möglich gemacht hat, dass junge Menschen bereit sind, alles wegzuwerfen, ihre Fetische zu verbrennen und Jesus nachzufolgen. Und dass es heute möglich ist, seit 1982 arbeiten wir mit 14 jungen Missionaren, Yalis, vor 20 Jahren noch in der Steinzeit, die dort missionieren in einem neuen Gebiet von Menschen, die noch völlig von der Außenwelt abgeschnitten sind. Ich arbeite an der Bibelschule und dass es möglich ist, dass wir mit solchen zuhenden Menschen heute in einem völlig fremden und neuen Gebiet missionieren können. Ich bin der einzige Missionar, ich arbeite im Hintergrund und besuche sie und dass sie dort heute die Botschaft von Jesus weitersagen, das beeindruckt mich am meisten.
Zum Schluss, wozu brauchst du Geld?
Dafür.
Dafür. Herzlichen Dank. Ausbildung. Evangelium dort hinein. Freunde, am Schluss haben wir einen am Ausgang Körbchen. Legt's, gebt uns keinen Korb. Legt's hinein in den Korb. Eure 5 Mark, eure 10 Mark. Husch, husch ins Körbchen. Nachher, am Schluss. Ich danke jetzt schon für die 10.000 Mark. Herzlichen Dank. Und nun führt uns die Spielgruppe des offenen Abends genau hinein in die Predigt. Ich darf diese Gruppe jetzt bitten, weil diese Leute, die hinten sitzen, es nicht sehen, spielt diese Gruppe anschließend noch einmal draußen vor der Kirche. Also jetzt die Spielgruppe des offenen Abends.
Es war kein Mann. geistig zuverlässig im Hilfshaus seines Vaters. Florian träumte. Er träumte von der Großstadt. Hätte Lichter? Abenteuer? Heiße Frauen.
Nummer 5. Lied Nummer 5. Ich freue mich in dem Herrn. Lied Nummer 5.
Seid ihr noch drin? Ich meine jetzt nicht in der Kirche, das ist klar, sondern ich meine in dem, was die Leute vorhin gespielt haben und was gesungen worden ist, gedanklich drin. Ich frage das deshalb, weil wir manchmal erlebt haben, zum Beispiel beim ERF, wenn Umfragen gemacht wurden in solchen Jugendgottesdiensten oder bei Jugendtagen oder Jugendkonferenzen, und wenn die einzelnen Leute gefragt wurden, sagt mal, was ist euch eigentlich wichtig geworden? Dann gab es eine ganze Menge solcher Antworten, die sahen etwa so aus. Das ist fantastisch hier, wir fühlen uns großartig, es ist prima, mal mit so vielen Leuten zusammen zu sein. Aber wenn man mal konkret nachfragte, was habt ihr eigentlich inhaltlich begriffen, mitgenommen? Was kann jetzt übersetzt werden, auch in den Alltag des Lebens, vom Montag bis zum Freitag oder zum Samstag? Dann war da manchmal wenig. Deshalb lade ich euch jetzt ein, mit mir einfach ganz konzentrationsstark zu fragen, was heißt das eigentlich, wenn jemand nach Hause kommt wie der Florian? Was ist eigentlich neu geworden, wenn jemand Christ ist? Ich habe ja keine Ahnung, wer du bist. Hier sitzen vielleicht ein paar Leute, die sind reingeschneit in diesen Jugendgottesdienst und haben nur einen ganz blassen Dunst davon, was es mit dem Christsein eigentlich auf sich hat. Und es gibt vielleicht andere, die sitzen hier und kennen das alles aus dem FF, haben das zigmal gehört, die gute Nachricht von Jesus. Egal, wer du bist, ich lade dich ein, mit mir nachzudenken darüber, was wird eigentlich neu, was wird anders bei Leuten, die nach Hause kommen, die Christen sind, die mit Jesus Christus leben. Und wer eine Bibel da hat, sollte den 2. Korintherbrief aufschlagen, Kapitel 5, Vers 17. Oder zu Hause noch einmal nachlesen vor dem Einschlafen heute Abend. 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, schreibt der Apostel Paulus, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, ein Neues ist geworden. Drei Dinge heute Abend. Das erste, eine neue Existenz. Das zweite, ein neues Programm, ein neues Lebensprogramm. Und das dritte, ein neues Wachstum. Was wird eigentlich neu, wenn jemand nach Hause kommt, wenn jemand zum Vater kommt? Er bekommt eine neue Schöpfung, steht hier. Er bekommt eine neue Existenz, er ist eine neue Kreatur. Wir haben ja vorhin gelacht, als wir das sahen, darüber gelacht, dass die das so fantastisch und anschaulich spielten. Aber im Grunde war der Florian ein todunglücklicher Kerl, dem ging schlecht. Und hier sitzen ein paar Bibelkenner unter uns, die wissen, dass das hier alles auf ein Gleichnis fußt, das Jesus selbst erzählt hat, von einem jungen Mann, der sich sein Erbe auszahlen ließ und der schließlich bei den Schweinen landete. Diesem verlorenen Sohn, unter der Bezeichnung ist uns dies Gleichnis bekannt, dem ging's unheimlich schlecht, Florian ging schlecht, dem verlorenen Sohn ging schlecht. Du, in dieser Kirche sitzen aber Leute, denen geht's noch schlechter. Und wenn du mich fragst, weshalb denn eigentlich? Guck mal, der Florian wusste, wo er zu Hause war. Der verlorene Sohn wusste er, wo er eigentlich hingehörte. Aber in dieser Kirche sitzen Leute, die wissen nicht, wo sie hingehören, oder? In dieser Kirche sitzen Leute, die wissen nicht, wo sie zu Hause sind. Vor ein paar Tagen fielen mir diese veröffentlichten Tagebücher in die Hand von Erika Pluha. Du kennst Erika Pluha, die mal mit André Heller verheiratet war, Schauspielerin, Sängerin. Ein Tagebuch, das nicht konstruiert wurde, um es zu veröffentlichen, sondern sehr ehrliche Tagebücher. Da fand ich zum Beispiel auf einer Seite einen Klecks, einfach einen Klecks. Darunter schrieb sie, ein Klecks, so fühle ich mich, ein unnötiger Klecks auf einem unnötigen Blatt Papier. Oder auf einer anderen Seite, das Leben ist wie ein zugeklappter Fächer, auf dem eine Landschaft gemalt ist. Glück heißt, den Fächer öffnen dürfen und die Landschaft sehen. Wenn du ganz ehrlich bist, hier sitzen doch Leute in der Kirche, die sagen, weißt du, genauso fühle ich mich, unnötiger Klecks auf einem unnötigen Blatt Papier. Ich weiß überhaupt nicht, weshalb ich in diese Welt hineingesetzt worden bin. Mich hat vor einiger Zeit jemand gefragt, sag mal, lohnt sich das denn überhaupt, erwachsen zu werden, alt zu werden? Weshalb wird man denn geboren, um dann zu sterben? Und wenn ich mal nicht mehr da bin, wer vermisst mich denn überhaupt? Für wen bin ich denn wichtig? Freunde, hier sitzen Leute, die wissen überhaupt nicht, weshalb sie da sind. Die wissen überhaupt nicht, wo sie zu Hause sind. Das ist viel schlechter als die Situation von Florian und von diesem verlorenen Sohn, der sich sein Erbe auszahlen ließ, aber bei den Schweinen genau wusste, wenn er lieb hat, dann ist Gott es. Und er ist nicht gegen dich, er ist für dich. Und du bist ihm so wichtig, du bist so wertvoll in seinen Augen, dass dir das überhaupt nicht in den Kopf geht. Heute, als ich durch die Stadt fuhr mit dem Wagen, da las ich oben auf einem Fußgänger, auf einer Brücke, die über die Bahn geführt wurde, Anita, ich liebe dich, hatte jemand mit einer Sprayflasche dahin geschrieben. Hat mir nichts gesagt, ich bin nicht Anita. Aber für Anita war das sicher eine große Liebeserklärung. Anita, ich liebe dich. Für sie persönlich. Ich war mal eine längere Zeit von zu Hause weg und bekam dann während dieser Zeit einen Brief von unserer jüngsten Tochter mit einer ganz krickeligen Schrift geschrieben. Die konnte noch gar nicht richtig schreiben. Und dieser Brief hat mir unheimlich viel bedeutet. Wenn ich den Brief meinem Nachbarn gegeben hätte, der hätte gesagt, ich weiß gar nicht, was dich dabei bewegt. Aber für mich war er wichtig. Weshalb denn? Weil er von einem Menschen geschrieben worden ist, der mich lieb hat, und zwar ganz persönlich. Ich weiß, du kriegst das nicht in den Kopf mit der Liebe Gottes. Ich auch nicht. Aber sie gilt dir persönlich. Du kannst, wenn du dir das mal bewusst machen willst, all die Leute vergessen, die hier in der Kirche sitzen. Und dir vorstellen, du wärst ganz allein hier. Du wärst ganz allein in dieser Stadt. Gott liebt dich so, als wärst du der einzige Mensch auf der Erde. Gott mit seiner ganzen geballten und großartigen Liebe liebt dich persönlich. Du bist geschaffen, um dein Zuhause bei Gott zu haben. Verstehst du? Ich weiß, das ist ein großes Problem, dass viele Leute das nicht begreifen. Und ich habe manchmal darüber nachgedacht, woran liegt das eigentlich? Ich glaube, es liegt daran, dass viele nicht begreifen, wie kaputt ihre Situation ist. Habt ihr das gehört vorhin? Und wer es nicht gehört hat, kann das nachlesen in seiner Bibel, Lukas 15. Dieser Junge, dieser Florian, war tot, aber jetzt lebt er wieder. Er war verloren und jetzt ist er wiedergefunden. Deshalb feierten die ein großes Fest. Du, ich frage dich, ab wann war Florian denn tot? In welcher Situation war er denn verloren, als er da in der Fischstäbchenfabrik arbeitete? Als der verlorene Sohn im Schweinestall landete? Nee, der war viel eher verloren. Der war schon verloren, als er die anscheinend guten Freunde um sich hatte und die Freundinnen und ein fantastisches Leben führte. Da war er schon genauso tot wie später bei den Schweinen oder wie später in der Fischstäbchenfabrik. Hier sitzen Leute, denen will ich das Leben ja nicht vermiesen. Du, ich muss dir das aber sagen, das ist meine Verantwortung. Wenn du keine Gemeinschaft mit Gott hast, dann bist du verloren. Dann trennen dich von ihm Welten, verstehst du? Dann hast du kein Leben, du bist ein toter Mensch. Du hast auch keine Zukunft. Dieser junge Mann ging daran kaputt, dass er die Gemeinschaft mit dem Vater aufgekündigt hatte. Dass er weggegangen war, weit in die Fremde. Und deshalb kannst du nur heil werden. Deshalb kannst du nur gefunden werden, wenn du dich auf den Weg machst und nach Hause gehst. Nur so kannst du neu werden. Nur so wirst du eine neue Schöpfung. Freunde, wenn ich das hier vorne von dieser Kanzel predige, dann habe ich eine wahnsinnige Angst, dass hier Leute sitzen, die kennen das so gut von zu Hause, aus ihren Kirchen, von ihren Eltern. Du musst nach Hause kommen, um an Gott zu glauben und um mit ihm zu leben. Du musst zum Glauben an Jesus Christus kommen. Du kennst das. Aber ich frage dich nicht, ob du das kennst, sondern ich frage dich, ob du nach Hause gekommen bist. Lies das mal sorgfältig durch, dieses Gleichnis, das Jesus erzählte. Bei Florian hieß es vorhin, er hatte eine zündende Idee. Aber mit der zündenden Idee war überhaupt noch nichts gewonnen. Jesus erzählt, als er bei den Schweinen war, dieser verlorene Sohn, da schlug er in sich und er sagte sich, wie viel Tagelöhne hat mein Vater? Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Aber hatte sich damit seine Situation geändert? Überhaupt nicht. Der hatte das nur in Gedanken durchgespielt, im Schweinestall, in der Fischstäbchenfabrik. Aber damit hatte sich noch nichts geändert. Ich sag das deshalb, weil es Leute gibt in solchen Jugendgottesdiensten wie hier, die spielen das in Gedanken durch. Angenommen, was wäre, wenn? Angenommen, ich machte mich auf, um zu Gott zu gehen. Angenommen, ich nehme die Liebe, die Jesus Christus mir bringt, an. Du, damit hat sich überhaupt noch nichts geändert. Entscheidend wird an diesem Sonntagabend sein, ob du ein Mensch bist, der sagt, Vater, ich komme nach Hause. Ich nehme deine Liebe in Anspruch. Ich glaube, dass dein Sohn Jesus Christus für meine Verlorenheit gekreuzigt wurde. Und deshalb bitte ich dich, dass du den ganzen Dreck wegwischst. Und deshalb möchte ich jetzt zu dir gehören. Und Freunde, ob ihr das fasst oder nicht, in dem Augenblick, in dem ein Mensch so nach Hause kommt zu Gott, das kann passieren, während ich hier vorne predige. In dem Augenblick, in dem er sagt, ich gehöre jetzt zum Vater. Ich nehme das im Glauben in Anspruch, was er mir geschenkt hat. Ich unterstelle mein Leben jetzt ihm. Ich will jetzt zu seiner Familie gehören. In dem Augenblick, wo du das festmachst, bist du eine neue Schöpfung. Paulus sagt, das sind Menschen, die sind in Christus und die sind zu einer ganz neuen Existenz geworden. Da ist etwas entstanden, was vorher überhaupt nicht da war. Du bist ein Kind Gottes, sagt die Bibel. Du gehörst dann zum Vater. Und das gilt nicht nur in solchen Kirchen wie hier, sondern das gilt von Augenblick zu Augenblick. Ich weiß nicht, was du morgen früh tun wirst, aber du wirst dann als Kind Gottes leben und zu dem Vater im Himmel gehören. Das Zweite. Ein neues Programm. Was wird neu? Du bekommst ein neues Lebensprogramm. Damit jetzt keine Missverständnisse auftreten, das ist das große Problem der Evangelisation in Deutschland, dass es immer wieder Leute gibt, die meinen, aha, wenn ich also Christ werde, dann entscheidet sich mein Christsein daran, dass ich ein neues Programm lebe, dass ich also einen neuen Lebensstil führe. Aber durch einen neuen Lebensstil wird niemand nach Hause kommen. Der hätte ja ein großes Trainingslager da im Schweinestall einrichten können. Der hätte ja so tun können, als wäre er zu Hause. Der hätte all die Verhaltensmaßregeln des Elternhauses dort im Schweinestall einhalten können. Damit hätte sich seine Position aber überhaupt nicht verändert. Ein neues Programm macht keinen neuen Menschen, aber zu einem neuen Menschen gehört ein neues Programm. Du, und ich bitte dich, das aufzunehmen. Ich bin überzeugt, hier sitzen Leute, die haben vielleicht vor Monaten, vielleicht vor Jahren angefangen, mit Jesus zu leben. Die wissen, ich bin ein Mensch, der ist in Christus eine neue Schöpfung geworden. Und du sagst, im Grunde erlebe ich nichts mit Gott. Da passiert so furchtbar wenig. Rückfrage. Hast du jemals akzeptiert, dass ein Mensch, der zu Gott gehört, ein neues Lebensprogramm führt? Ich weiß nicht, ob du mal in Großbritannien warst. Hier können Leute ihr ganzes Leben lang rechts gefahren sein im Straßenverkehr. Und wenn die dann übersetzen und drüben an Land gehen und sagen, naja, ich habe ja meine Erfahrungen mit dem Rechtsverkehr, das muss ja hier auch ganz gut laufen, die werden ganz böse auflaufen. Wenn ich zu einer neuen Familie gehöre, dann habe ich ein neues Programm. Wenn ich zu einem anderen Reich gehöre, dann habe ich ein neues Programm. Wenn du zu Gott gehörst, dann kannst du nicht in diesen alten egozentrischen Denkstrukturen stecken bleiben. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung? 2. Korinther 5. Kennst du die Leute, die hier angesprochen sind? Stell dir mal einen Augenblick Korinth vor. Eine Stadt mit einer fantastischen Lage zwischen zwei Meeren. Das heißt, dort lebten viele Menschen, die unterschiedlichsten Menschen. Man konnte Geld machen, man konnte reich werden in Korinth. Und vor allen Dingen konnte man ein sehr freizügiges Leben führen. Wenn man einem Menschen in der damaligen Zeit sagte, du lebst korinthisch, egal wo der nun lebte, dann meinte man damit, du führst ein ziemlich freizügiges Leben. In dieser Gesellschaft kamen Menschen zum Glauben an Jesus. Es gab dort oben auf dem Berg einen Tempel der Aphrodite. Dort war die Tempelprostitution üblich. Das war also nichts Besonderes, dass Menschen einfach ihre Sexualität so wahrnahmen, auch außerhalb der Ehe und miteinander schliefen. Das gehörte zur Kultur dieser Stadt. Verstehst du das Problem? Jetzt kamen Menschen nach Hause, das heißt, sie lebten mit dem lebendigen Gott. Sie wussten, wir gehören jetzt zur Familie Gottes. Und sie fragten sich, wie soll das denn jetzt umgesetzt werden? Und dann sagt Paulus sehr konkret, und wer eine Bibel hat, sollte das nachlesen, ihr habt ein neues Programm bekommen. Und ich bin überzeugt, das ist das Problem vieler Christen, die angefangen haben, mit Gott zu leben und nichts von seiner Kraft erfahren, dass sie das nicht akzeptiert haben, dass Jesus Christus jetzt der Herr seines Lebens ihres Lebens geworden ist. Alles ist neu geworden, das heißt, Gott bewohnt nicht ein Gästezimmer in deinem Leben, sondern dein Leben wird zu einer Eigentumswohnung Gottes. Ich lebe sehr oft in Gästezimmern, wenn ich unterwegs bin. Manche gefallen mir, manche nicht. Aber ich habe bisher die Möbel immer so stehen lassen, wie sie stehen. Und die Bilder an den Wänden so hängen lassen, wie sie hängen. Aber wenn ich zu Hause bin irgendwo, dann gestalte ich mir die Wohnung so, wie sie mir gefällt. Wenn dein Leben Gott gehört, dann gestaltet er dein Leben. Und du hast in diesem Buch sehr konkrete Anweisungen, wie das aussehen soll. Und du müsstest das jetzt in diesen Augenblicken mal sorgfältig durchdenken, ob du bereit bist, das zu leben, was Jesus Christus für dich will. Ich treffe manchmal Leute, die mir sagen, weißt du, ich erlebe die Führung Gottes nicht mehr. Und wenn ich dann mit ihnen ins Gespräch komme, dann stoße ich ganz schnell auf den wunden Punkt. Weißt du, wo der liegt? Sie haben nicht begriffen, dass die Gebote Gottes wie eine gute Straßenkarte Gottes sind. Sie haben die Straßen Gottes nicht akzeptiert, haben sich in die Büsche geschlagen und sagen, ich erlebe Gott nicht mehr. Und es würde ganz anders werden in ihrem Leben, wenn sie wieder zurückgingen auf die guten Straßen Gottes und bereit werden, das umzusetzen, was Gott ihnen gesagt hat. Bist du bereit, Jesus Christus wirklich Herr in deinem Leben sein zu lassen? Jetzt müsstest du mal deine Welt morgen früh einblenden. Jetzt müsstest du dich einen Augenblick lang fragen, was das bedeutet, Christ zu sein, ganz konkret in deinem Lebensprogramm, Tag für Tag. Ich glaube, da würden auch in Stuttgart manche Christen zu Einzelgängern. Aber da würde etwas passieren in deinem Leben. Denn wenn du Jesus Christus umsetzt in die Praxis deines Lebens, dann wirst du auch seine Kraft erfahren. Alles ist neu geworden. Gott hat dir ein neues Programm gegeben. Deshalb lebe diese gute Hausordnung Gottes. Und das Dritte, ich habe gesagt, was wird neu? Du bekommst ein neues Wachstum. Und jetzt bitte ich dich, sorgfältig darauf zu achten. Denn ich kenne Leute, die fangen an, mit Jesus Christus zu leben, die akzeptieren das auch mit dem neuen Lebensprogramm. Vielleicht bist du so weit mitgegangen. Und dann treffe ich die nach 3 Wochen wieder und dann sagen die, weißt du, das hat nicht funktioniert bei mir. Und ich frage, weshalb hat das nicht funktioniert? Und sie sagen, da geht immer eine Menge daneben bei mir. Ich schleppe manchmal dieses Spiel hier mit rum. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ihr könnt das da hinten kaum erkennen. Das ist so ein schwedisches Kugelspiel. Da gibt es eine Startposition und eine Zielposition. Und jetzt muss die Kugel durch diesen Irrgarten hindurchlaufen. Und zwar kann man dieses Brett immer bewegen, so dass die Kugel möglichst gut ihren Weg findet bis zum Ziel. Das wäre alles relativ einfach, wenn es nicht diese Löcher gäbe unterwegs. Man schafft es vielleicht an 2 Löchern vorbeizukommen und plötzlich im 3. Loch, da fällt die Kugel wieder durch und da muss man wieder zurück zum Start. Freunde, hier sitzen Leute, deren Christsein sieht so aus. Die haben zigmal angefangen, mit Jesus zu leben. Sie werden hochgeliftet in der Stiftskirche und nach einiger Zeit, da ist alles wieder unten, da ist alles wieder so wie früher. Und dann fragt man sich, sag mal, was hat der Paulus denn eigentlich gemeint? Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Schöpfung. Ist das überhaupt realisierbar? Du, hör gut zu. Eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur steht da. Das heißt, hier ist etwas ganz neu geworden. Aber dieses Wort Kreatur macht deutlich, da wächst etwas. Es ist neu, aber noch nicht vollkommen. Das heißt, an der Sünde entscheidet sich nicht, ob du neu geworden bist oder ob du nicht neu geworden bist. Da passiert auch immer wieder Schuld im Leben von Christen. Beispiel. Wir haben zwei Töchter. Als die geboren wurden, das war ein Ereignis, kann ich euch sagen. Das ist ja unglaublich, dass da plötzlich so ein ganzer Mensch ist. Mit allem Drum und Dran. Aber wenn ihr mich fragt, waren die vollkommen in der Weise, dass die also jetzt so eigentlich alles konnten? Nein, überhaupt nicht. Wir haben nicht gesagt, da ist der Gefrierschrank, bedient euch. Den Büchsenöffner findet ihr da in der Schublade. Die hatten eine Stimme, konnten eine Menge Lärm damit machen, aber überhaupt noch nicht reden. Die hatten zwei Füße und konnten noch nicht laufen. Das heißt, das alles ist gewachsen im Laufe von Monaten und im Laufe von Jahren. Wenn du heute anfängst, mit Jesus zu leben, wenn du nach Hause gehst zum Vater, dann bist du ganz neu. Aber das heißt nicht, dass dann alles wie von selbst läuft. Da wirst du eine Menge oft hinfallen, da wird vieles daneben gehen. Und trotzdem bist du neu geworden. Das heißt, Christen sind Leute, die wirklich wachsen im Glauben und die auch wachsen dürfen. Das heißt, es müssen nicht die Perfekten sein. Und wenn du also morgen früh merkst, so wie ich das eigentlich erwartet habe, so läuft das nicht, dann sei nicht resigniert, sondern begreife, dass Jesus Christus bei dir ist und dir die Kraft schenkt, zu wachsen. Nur eins ist wichtig und das muss ich dir noch sagen, dass du ein Mensch bist, der in Christus lebt. Das sagt Paulus hier. Das heißt, der in dieser engen Gemeinschaft und in diesem Vertrauen auf Jesus Christus seinen Weg geht. Klartext, morgen früh. Du fängst den Tag an. Dann mach dir bewusst, an diesem Tag wird Jesus Christus da sein. Und ich will jetzt durch diesen Tag gehen im Vertrauen auf ihn. Ich will ganz bewusst mit seiner Kraft rechnen. Sein Geist wohnt in meinem Leben. Und dann leb den Tag in diesem Bewusstsein, dass Jesus Christus da ist. Lass dich führen von ihm. Setz nicht auf deine eigene Kraft, sondern setz auf die Kraft Gottes. Freunde, das klingt so simpel, aber das ist ganz schön schwer, wisst ihr das? Ich bin vorhin mit einem Freund hier runtergefahren nach Stuttgart. Und dann habe ich ihn unterwegs fahren lassen, weil ich mich noch so ein bisschen einstellen wollte auf diesen Jugendgottesdienst, aber ich bin ein ganz schlechter Beifahrer. Ich sitze immer lieber selbst am Steuer. Ich habe mal einem Fahrer, der neben mir saß, als die Straße glatt wurde und der Wagen anfing zu schlingern, plötzlich ins Lenkrad gegriffen. Ganz spontan, müsst ihr euch mal vorstellen. Weil ich ganz schlecht ruhig dabei sitzen kann. Es gibt Leute, bei denen geht es deshalb immer wieder schief, weil sie sich einfach nicht von Jesus Christus steuern lassen. Der Glaube ist nicht nur was für die Startposition, sondern auch für das neue Leben, von Augenblick zu Augenblick in diesem Bewusstsein leben. Jesus Christus ist da und er führt mich und ich vertraue ihm. Darum geht es. Christsein heißt nach Hause kommen. Hast du das begriffen? Und wenn du heute Abend nach Hause kommst, dann hast du eine neue Existenz. Das heißt, du bist ein Kind Gottes. Du gehörst zur Familie Gottes. Dann wird heute noch im Himmel gefeiert. Das ist nicht nur etwas für die neue Welt Gottes, sondern das gilt hier und heute schon, wenn Menschen anfangen, mit Jesus Christus zu leben. Und dann hast du ein neues Programm für dein Leben, ein gutes Programm. Die Gesellschaft, in der du dein Zuhause hast, leb anders. Aber hab den Mut, das Programm Gottes zu leben. Und dann beginnt etwas zu wachsen in dir. Es ist nicht gleich vollkommen, nicht perfekt. Es geht nicht alles von selbst, sondern es wächst in dir dieses neue Leben, das Gott dir geschenkt hat. Bald schon kann es sein, hat der Chor vorhin gesungen, dass wir Jesus Christus, den König, sehen. Wir sind unterwegs zu seinem Ziel. Dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Aber entscheidend wird es darauf ankommen, dass du zu ihm gehörst, dass du zu Hause bist. Ich war vor ein paar Tagen in Finnland auf einer Konferenz und hatte dort zu sprechen, und dann fragten mich die Christen dort, wann musst du wieder in Deutschland sein? Und ich sagte, Himmelfahrt. Sie haben aber dort keinen Himmelfahrtstag und verstanden das ganz anders. Sie meinten, es ging um den Zeitpunkt, wenn die Gemeinde Jesu dem König Jesus entgegengerückt wird. Und sie waren ganz erschrocken und sagten, Jesus wird dich auch in Finnland finden. Deshalb musst du nicht nach Deutschland. Es wird der Tag kommen, da werden wir Jesus sehen. Da werden wir wirklich in diesem Vaterhaus leben und ihn sehen, wie er ist. Aber das Fest beginnt auch heute schon. In Menschen, die wissen, ich gehöre zum Vater. Deshalb muss ich aufhören, nicht nur weil die Zeit um ist, sondern weil das meine Frage an dich ist. Gehörst du wirklich zum Vater? Bist du zu Hause? Oder hast du das nur in Gedanken durchgespielt? Wenn du dich auf den Weg machst, dann steht der Vater da mit offenen Armen und wartet auf dich jetzt, egal wer du bist, weil er dich lieb hat. Es entscheidet sich alles daran, ob du dich auf den Weg machst. Wir wollen miteinander ein Lied singen, das finden wir in den Liedblättern unter der Nummer 6. Lied Nummer 6, ein Lied, was von der Freude darüber spricht, dass Menschen nach Hause kommen zum Vater. Singt und tanzt und jubelt laut vor Freuden. Wir singen die 3 Strophen. Wir wollen stille werden, aufstehen und beten. Herr, dafür danken wir dir, dass es ein Zuhause gibt. Lass uns alle nach Hause kommen. Herr, schenkst du jetzt auch dem, der es noch nicht gepackt hat, ich komme, Vater, ich komme zu dir. Und gib uns dann dieses neue Programm, das uns programmiert durch deinen Geist. Und dann lass uns wachsen, nicht einfach hindurchfallen und liegen bleiben und zurückbleiben, sondern hineinwachsen. Schenk uns die Kraft, dass neu wird bei uns in unserem Leben. Daheim, Herr,
morgen in der Schule und im Betrieb, neu in unserer Freundschaft, Herr, auch neu in unserer Welt, für die wir dich bitten. Du weißt, wie viel Angst jetzt unter unserem Volke ist. Du weißt, wie gefährlich es ist, hier zu leben. Lass Menschen neu werden und lass uns dir entgegengehen, ohne Angst bis zu dem Tag, an dem wir dich sehen dürfen von Angesicht zu Angesicht. Herr, erbarm dich unser. Höre uns, wenn wir gemeinsam dich bitten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel oder auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nur noch ein Lied zum Schluss von unserem Chor. Thank you. Wir danken ganz herzlich unseren Sängern. Wir danken unserem Peter Strauch und wünschen ihm Gottes Geleit auf seinen Wegen. Und wir danken auch ihm an dieser Stelle für viele seiner Lieder und hoffen, dass ihm Zeit bleibt für gute Gedanken, für gute Noten und gute Texte. Herzlichen Dank, Peter Strauch. Dank auch an Martin Wolf, der am Anfang hier der Vorsänger gemacht hat. Wir hatten heute Abend also Peter und der Wolf hier in dieser Kirche. Und dann danke ich jetzt schon ganz, ganz herzlich für dieses große Opfer, das die 12 Körbe hier füllen wird von dem, was in euren Jacken völlig übrig ist. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und wer noch gerne mit jemandem spricht, stehen hier Leute an den Säulen und hinten im Chor mit roten Plaketten, grüß Gott, die sich freuen, wenn sie jemand anspricht oder mit dem sie sprechen können. Nach dem Segen singen wir stehend noch eines jener schönen und bekannt gewordenen Strauchlieder, die Gott lieben werden sein wie die Sonne. Und jetzt stehen wir auf. Und nun geht wieder mit dem Segen Gottes hinein in diesen Abend, hinein in die neue Woche. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen. Auf Wiedersehen am 21. September, Gott befohlen.